Im Februar 2020 wird Ferdinand Dudenhöffer zwangspensioniert. Seine Arbeit wird gemeinhin mit dem Wort Autoprofessor beschrieben. Gelegentlich nennt man ihn auch den Autopapst. Gerade hat ihn die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrem Ranking der bedeutendsten Ökonomen auf Platz 6 gelistet. In dieser Liste gibt es Wissenschaftler, die wirken vor allem in der Wissenschaft. Und es gibt solche, die wirken über die Medien, wie Dudenhöffer. Dass Sie populär sind, Herr Dudenhöffer, das versteht sich von selbst, aber empfinden Sie sich auch als bedeutend?
Was ist schon bedeutend? Also ich finde mich nicht als bedeutend. Also ich habe in meinem Leben gelernt, am besten ist es immer, wenn man einen festen Untergrund unter den Füßen hat und nicht zu hoch schwebt. Also es gibt bedeutende Leute, aber da zähle ich mich nicht dazu.
Aber irgendjemand findet, dass Sie bedeutend sind, weil sonst wären Sie nicht so weit oben in diesem Ökonomen-Ranking.
Gut, es ist ein Ranking, wo man dann versucht, nach verschiedenen Kriterien Leute einzuteilen in bestimmte Leistungen, die sie bringen, und ein Großteil der Leistungen, die dort eingeteilt sind, basieren dadurch, dass man in Forschung und in Wissenschaft bei der Ökonomie Dinge zusammenträgt und darstellt, die schon neu sind, die Impulse geben. Und ein anderer Teil des Rankings besteht, glaube ich, dadurch, dass man versucht, Wirkungen abzuschätzen, die Statements oder Einschätzungen oder Meinungen von Wissenschaftlern oder Hochschullehrern wiedergeben. Und bei mir ist man eher in der zweiteren Gruppe erfolgreich gewesen.
Ja, aber nicht nur. Es klingt jetzt sehr bescheiden, aber Sie haben sich schon gefreut.
Ja, sicher freut man sich da, aber man kann sich freuen und trotzdem noch Boden unter der Erde haben.
Die Bosse in der Autoindustrie, die nehmen Sie ziemlich ernst, Herr Dudenhöffer, weil Sie mit Ihren Analysen so streng mit der Autoindustrie ins Gericht gehen oder obwohl Sie so kritisch sind?
Ich glaube eher, obwohl man kritisch ist, obwohl man Dinge dann hinterfragt, denn die Autoindustrie, die lebt auch dadurch, dass er sich immer wieder neu die Frage stellt, was wichtig ist für die Zukunft, wie sich Unternehmen positionieren sollen. Und da ist eine kritische Auseinandersetzung, egal ob es jetzt Diesel ist, ob es jetzt die Zukunft ist mit Elektroautos, ob es der Wettbewerb ist im Mobilitätsbereich mit Bahnen oder Bussen oder Flugzeugen, immer, glaube ich, für die Industrie interessant, Eckpunkte zu finden und Reibungspunkte zu finden, bei denen man Meinungen austauschen kann. Also dieses Thema, wir wollen nur Ja-Sager, also finde ich, ist in der Autoindustrie wenig vertreten.
Wenn Sie so Symposien veranstalten, dann laden Sie auch mal die ganz Großen, ganz Wichtigen der Autoindustrie ein und die kommen dann auch zu Ihnen. Die setzen sich denn dahin. Die sind wahrscheinlich nicht Ihre allerbesten Freunde. Also was überzeugt diese Menschen, zu Ihnen zu kommen?
Ich glaube, es ist schon das, dass wir eben halt Dinge versuchen zu verstehen und das dann auch öffentlich sagen, die unter Umständen ja Konflikte auslösen oder die unter Umständen konträr sind. Und das führt natürlich dazu, dass Autobosse und Vorstandsvorsitzende ganz gerne auch das Gespräch führen, um diesen Austausch so zu gestalten, dass man ihn nicht ignoriert, sondern dass man versucht, darauf einzugehen. Schauen Sie, Dieter Zetsche hat sich zusammengesetzt mit den Grünen auf dem Parteitag und hat über die Zukunft vom Auto diskutiert. Bei der IAA hat Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von VW, sich mit den Gegnern des Autos, die in Frankfurt bei der IAA protestiert haben, zusammengesetzt, um zu diskutieren. Ich glaube, die Autobauer und die Chefs bei den Autobauern, die wissen, dass es wichtig ist, wenn andere Meinungen existieren, dass man auf diese Meinungen eingeht und dass man sich austauscht.
Aber das sind jetzt nur zwei und das sind doch eher die Ausnahmen von der Regel. Die meisten Wirtschaftsbosse überhaupt, nicht nur Autobosse, sind eher zurückhaltend, haben eine gewisse Medienscheu. Und wenn sie mit den Medien reden müssen oder mit Ihnen beispielsweise, dann ballen sie schon mal die Hand zur Faust in der Tasche, damit man es nicht sieht. Aber so richtig glücklich scheinen die auf dem Parkett nicht zu sein.
Also mein Eindruck war immer eher umgekehrt. Wir wollen niemand dann bloßstellen, das wäre wirklich dumm, sondern vernünftige Gespräche zu führen, ist das Ziel. Und natürlich gibt es immer einige, die das nicht wollen. Wir hatten uns daran abgearbeitet, jahrzehntelang den früheren VW-Vorstandsvorsitzenden Winterkorn einzuladen. Er hat uns nur verachtet und deshalb hat es nie geklappt. Aber deshalb ist er, glaube ich, jetzt schlussendlich auch nicht ganz glücklich geworden.
Also wo wir gerade schon bei Winterkorn sind, den haben Sie relativ frühzeitig angegriffen wegen der Dieselaffäre.
Vor Diesel schon. VW war ein System, auch mit Ferdinand Piëch in der Vergangenheit, was einfach kein Widerspruch geduldet hat. Da ist man als Feind angesehen worden. Ferdinand Piëch hat zwei Kategorien von Menschen gekannt, seine Freunde und seine Feinde, Punkt. Und Winterkorn war sowas wie der Ziehsohn lange Zeit, also hat genau das Gleiche, sich nach gleichem Muster verhalten. Und das führt schon dazu, dass man statt versucht, Lösungen für irgendwas zu finden, man glaubt, der Beste zu sein und alles andere an den Rand drängen kann.
Also Winterkorn wollte ihren Job, also ihren Kopf. Also
sie mein Kopf, mein Job, mein Kopf.
Ihren Job wollte er nicht, aber er wollte, dass sie ihren Job verlieren.
Ja, sicher.
Ja, das heißt da sicher.
Ja, das war ja nachweisbar. Es gab ja Briefe an meinen Rektor, in dem stand, dass sich die Universität Duisburg-Essen doch von solchen Leuten trennen sollte, um ihr gutes Renommee nicht zu zerstören. Und der kam aus dem Vorstandsbereich von Professor Winterkorn.
Und wie ist die Uni mit diesem Druck umgegangen und wie sind auch Sie persönlich damit umgegangen?
Gut, die Uni fand ich wirklich sehr fair. Die Uni hat gesagt, hier ist dieser Brief und die Uni hat gesagt, wir würden gerne versuchen, wenn es da Konflikte gibt, mit beizutragen, diese Konflikte zu lösen. Man hat angeboten, Gespräche zu führen. VW hat sehr seltsam darauf reagiert. Von daher war vielen bei uns eigentlich dann klar, dass es Dinge gibt im Leben, die kann man eben halt nicht reparieren und dann muss man die so in Kauf nehmen.
Und Herr Winterkorn hat inzwischen keinen Job mehr. Sie haben Ihren Job noch, aber nicht mehr sehr, sehr lange. Sie haben ja schon vor Jahren vor dem Diesel gewarnt, beziehungsweise dem Pkw-Diesel bescheinigt, dass er keine Zukunft hat. Sie setzen auf das Elektroauto. Eigentlich ist das auch jetzt die Zeit, in der Sie als wissenschaftlicher Begleiter des Automarktes noch mal so richtig durchstarten könnten. Doch stattdessen hören Sie dann mit 68 Jahren im nächsten Jahr auf, an der Universität Duisburg-Essen zu lehren. Ihr Institut heißt CAR, geschrieben wie das englische Wort für Auto, aber dahinter verbirgt sich die Abkürzung Center Automotive Research. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie ohne CAR durchs Leben reisen?
Also ich will mit CAR durchs Leben reisen und wir versuchen derzeit doch einige Dinge zu machen, die es erlauben, mit CAR durchs Leben zu reisen. Es ist so, dass im Hochschulbereich die Hochschullehrer mit 68 Jahren in die Pension geschickt werden. Das kann man verstehen, denn bei Lehrstühlen sollte es schon so sein, dass junge Leute dann nicht nur von 100-Jährigen ausgebildet werden. Also den Lehrstuhl muss man dann abgeben. Aber es besteht die Möglichkeit, es nennt sich dann Seniorprofessur, an der Uni zu bleiben, ohne dass man verhaftet wird, wenn man über die Gänge geht, und mit Kollegen weiterzuarbeiten. Und es gibt auch die Möglichkeiten, außerhalb der Uni in anderen Bereichen tätig zu werden. Und das Auto, die Zukunft ist so spannend, dass so das klassische Rentnerdasein mir wenig Freude machen würde. Also muss ich was anderes finden.
Ich frage Sie gleich noch was dazu, aber zunächst mal ein kleiner Ausflug in Ihre Privatwelt. Welches Auto fahren Sie privat?
Also eigentlich immer unterschiedlich, aber ich bin jetzt nicht so ein Autofetischist. Das sind meistens ältere Fahrzeuge, die dann 5, 6 Jahre...
Na, sagen Sie es doch.
Jetzt ist es ein Diesel, ein BMW-Diesel.
Dreier?
Dreier.
Ja. Okay. Und den fahren Sie gerne?
Wie gesagt, ich fahre Auto aus Zweckmäßigkeitsgründen. Ja, und wenn ich jetzt ehrlich bin, vorher hatten wir ein Fahrzeug, das wir jetzt abgegeben haben, das war ein SUV. Den habe ich noch lieber gefahren.
Oh je. Das ist ja ein wüster Verstoß gegen die Political Correctness. Ich hätte jetzt gedacht, Sie sagen so etwas wie E-Golf oder auf jeden Fall E-Auto.
Also es wäre das Nächste, aber wie gesagt, ich fahre im Jahr vielleicht 8.000 oder 10.000 Kilometer. Ich bin genau ausgesprochener Autofahrer. Aber beim nächsten Auto, was dann in den Haushalt kommt, denke ich schon So ein Model 3 von Tesla ist schon eine tolle Sache, aber auch die Deutschen werden bald schöne Elektroautos bauen. In Frankfurt stand der ID.3 von VW, ist wirklich wunderschön geworden und da kann man Appetit kriegen. Es ist nur noch kein SUV.
Welches Auto hätten Sie denn gern für den nächsten? Ich meine, man sagt ja, der Mann befindet sich immer im Zustand des Autokaufs. Wenn er eins hat, dann träumt er schon vom nächsten. Sie sagen, Sie sind kein Autofetischist. Sie denken jetzt nicht an Autokauf oder nur manchmal so ein bisschen?
Eigentlich für mich persönlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, gar nicht, weil ich nehme es halt als Transportmittel, weil es praktisch ist, weil es vor der Haustüre steht, weil es bei mir zur Verfügung ist. Aber so jetzt jemand, der Autos liebt, das ist eher mein Bruder, der sammelt auch Autos und hat viele Oldtimer und ist da glücklich mit und das macht ihm unendlich viel Freude. Bei mir ist es eher so, ich gucke mal so Unternehmen an und versuche zu verstehen, wie Unternehmen zu funktionieren und wie man es vielleicht noch anders oder besser machen kann.
Also von Haus aus sind Sie ja Volkswirtschaftler. Wenn man mit Ingenieuren spricht, dann schütteln die schon mal den Kopf und sagen, ja, der Dudenhöffer. Man nimmt sie seitens der Techniker schon ernst. Man sieht, dass sie sich in die Materie einarbeiten. Aber eines scheint ihnen ja wirklich zu fehlen, das Benzin im Blut.
Das ist richtig. Benzin im Blut fehlt mir. Benzin im Blut war früher mal vor vielleicht 20 Jahren.
Empfinden Sie das als Handicap?
Nein. Also wie gesagt, man will ja distanziert auf die Sachen schauen. Und wenn ich jetzt distanziert auf die Sachen schaue und bin ein großer Fan von irgendwas, dann ist die Distanz vielleicht dann doch nicht mehr so stark und die Objektivität, als wenn man versucht, neutraler dran zu gehen. Vielleicht bin ich zu kühl, kann auch sein. Aber ich denke, wenn ich jetzt ein begeisterter Autofan wäre, der so in dieser Car-Guy-Welt, nennt man die dann, lebt, würde ich vermutlich unglaubwürdiger wirken.
Wie wird man denn mit solcher Distanz zum Automobil ein Autopapst?
Ach Gott, das Leben ist halt durch viele Zufälle bedingt und der liebe Gott hat es dann so gesteuert. Das erzähle ich so eine kleine Anekdote. Ich war ja an der Uni, habe da promoviert und gearbeitet und hätte da auch bleiben können als Volkswirt. Und da hat man eben halt so diese Modellchen im Kopf in Mannheim, Und damals hatte ich auch ein Auto gebraucht aus Zweckmäßigkeitsgründen. Und damals hatte ich einen Opel Corsa, den kleinsten, den es gab. Der hatte damals einen 1,0 Liter Motor. Und ich habe mich dann anschließend bei Opel auch beworben und habe da einen Job gekriegt. Und in dem Vorstellungsgespräch hat man mich gefragt, was für ein Auto ich fahre. So wie Sie es gerade gesagt haben oder gefragt haben. Und dann habe ich gesagt, den Opel Corsa, voller Stolz, weil ich ja bei Opel war. Und dann hatten die mich gefragt, welcher Motor da drin ist. Und dann hatte ich rote Ohren gekriegt, weil ich das nicht wusste. Also damals war es wenig ausgeprägt. Und wenn man dann in der Automobilindustrie ist, dann versucht man, Fahrzeuge zu verstehen und von der Technik her zu verstehen, um es einordnen zu können. Dann war meine nächste Station Porsche. Ja, wenn man da nicht zum Autoliebhaber wird und zum Verrückten, da gab es Situationen, da hat mir der liebe Gott geholfen, dass ich heute noch hier sitze bei Ihnen. Das hätte nicht unbedingt alles so sein können. Man wird unvorsichtig dabei und da begeistern natürlich die PS und die Technik schon sehr stark.
Aber das hätte ich jetzt gern ein bisschen konkreter. Wo waren Sie bei Porsche unvorsichtig?
Beim Autofahren.
Nee.
Doch.
Sie haben so ein Ding geschrottet?
Nein, das nicht, aber wenn Sie nachts mit dem Porsche auf der Autobahn fahren und die Dinger fahren halt 260, 270 und plötzlich schert ein LKW aus und überholt einen anderen LKWs und dann machen sie halt die Lichthube an und bremsen wie verrückt und hoffen, dass der liebe Gott den LKW-Fahrer überzeugt, wieder einzuscheren. Und das hat er gemacht und deshalb bin ich dem lieben Gott dankbar.
Sie haben jetzt ziemlich häufig den lieben Gott zitiert und sein Wirken in Bezug auf Ihre Biografie. Sind Sie denn ein frommer, ein gläubiger Mensch?
Nein, ich bin ungläubig. Der liebe Gott steht für mich für Zufall.
Also der Zufall war's.
Ja.
Und nach Porsche brachte Sie dann der Zufall zu Citroën Peugeot.
Ja, es war ein Zufall. Ich hatte den ein Familienmitglied, Christian Peugeot, getroffen. Der war damals Generaldirektor von Peugeot Deutschland und war ein junger Mann und hat gesagt, er will seinen Vertrieb und Peugeot Deutschland nochmal ausbauen, hatte eine neue Mannschaft, ob ich Interesse hätte, da mitzumachen. Und als ich bei Porsche war, hatte ich Marketing gemacht, hatte aber vom Autoverkauf null Ahnung. Und bei Peugeot konnte ich Vertriebsleiter oder Verkaufsleiter werden. also gerade was völlig Neues. Und das zusammen mit der sympathischen Gestalt von diesem Christian Peugeot hat mich überzeugt, nach Saarbrücken zu gehen.
Haben Sie jemals selber ein Auto verkauft an einen Endkunden?
Ich will mal so sagen, unterstützt. Ich bin ja doch, ich muss mich zurückziehen, selbstverständlich habe ich Autos verkauft, Gebrauchtwagen, wenn ich dann wieder einen neuen gekriegt habe. Ja.
Okay, aber das macht ja jeder, der sein Auto abgibt. Das macht jeder,
also von daher bin ich ein begnadeter Autoverkäufer.
Wie sehr haben Sie sich denn in der freien Wirtschaft als Wissenschaftler gefühlt? Und wie sehr haben Sie mit diesen Unternehmen aber auch gefremdelt? Weil Sie sind dann ja wieder in die Wissenschaft zurückgegangen.
Also ich glaube, wenn man im Leben was macht, dann muss man Spaß an der Sache haben. Und Spaß an der Sache kriegt man nur, wenn man sich mit den Themen dann identifiziert. An der Uni war ich in dieser Forschungswelt, die war toll. Da träumt man dann, in irgendeinem Journal dann veröffentlichen zu können und ist stolz wie Oskar drauf. Und wenn Sie in die Industrie gehen, ist es was völlig anderes, spielt es überhaupt keine Rolle. Und dann dürfen Sie diese Forscherrolle auch nicht weiter betreiben. Also Sie müssen sich dann mit Ihrer neuen Umgebung zurechtfinden. Und das ist, fand ich damals furchtbar spannend, nachdem man eine Welt kennengelernt hat. Auch mal eine neue Welt in seinem Leben kennenzulernen, die völlig anders ist, die nach völlig anderen Richtlinien und Rahmenbedingungen und Gesetzen funktioniert als die Uni-Welt und die viel, wenn man so will, an Wohlstand für die Menschen erzeugt, über das die Forscher überreden.
Sie sind 1996 dann zur Universität Duisburg-Essen gekommen als Professor. Inwieweit haben Ihnen Ihre Erfahrungen in der Privatwirtschaft dann später geholfen?
Ich war in der Uni und habe da nur von der Uni geträumt. Dann bin ich in die Wirtschaft gegangen, zu den Autobauern und habe Autohersteller kennengelernt. Weiß, wie die denken, weiß, wie das Modell dort funktioniert. Und dann bin ich als Volkswirt zuerst zu einer Fachhochschule gegangen und habe dort Betriebswirtschaftslehre gelehrt und Marketing. Also was ich eigentlich in der Industrie versucht habe zu verstehen, das war der nächste Schritt. Und das heißt, ich bin dreimal, wenn Sie so wollen, in neuen Welten unterwegs gewesen. Und ich fand das unendlich spannend, weil man dann mehr lernt vom Leben, als wenn man sich immer nur in seinem eigenen Universum bewegt.
Diese Gründung des K-Instituts, ist das der große Wendepunkt gewesen für Sie in Ihrer akademischen Karriere? Das sind mehrere Lehrstühle, ungefähr 100 Mitarbeiter. Alle beschäftigen sich so mit unterschiedlichsten Aspekten des Autos, vom Bauen bis hin zum Verkaufen.
Gut, das K ist eine Klammer. Und in dieser Klammer arbeiten die Kollegen mit, oder wir machen es gemeinsam. Und 100 Leute heißt, das sind die Mitarbeiter von den Kollegen in den Lehrstühlen auch. Das K an für sich ist relativ, als Organisation relativ flach, relativ dünn. Da gibt es die 5 Kollegen, wir arbeiten zusammen, suchen uns Felder und tauschen uns aus. Macht aber schon sehr viel Freude, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Das sind zum Teil Chemiker. Das ist eine neue Welt für mich und die machen tolle Sachen für Lithium-Ionen-Batterien, dieses Anodenmaterial. Und jetzt geht es darum, dieses Material nach vorne zu bringen, dass es nicht nur den Nobelpreis gibt für die Kollegen, sondern man kann ja stolz sein, wenn das mal irgendwo produziert wird und in einem Auto drin ist und dann gefahren wird. Und das ist die Arbeit, die ich mit denen mache, dass wir uns in diese Richtungen weiter bewegen. Das Gleiche ist mit den Kollegen, die dann von der Informatik mit dabei sind. Da geht es um das Thema autonomes Fahren. Was kann man dazu machen? Und so weiter und so fort. Also das Thema ist, wir haben verschiedene Felder, die von hervorragenden Experten oder Wissenschaftlern in den Bereichen vertreten sind. Und meine Aufgabe ist, so ein bisschen zu bündeln und zu gucken, ob man ökonomische Transformationen oder Umsetzungen daraus machen kann.
Ein Mittel dazu, das sind so kleine Analysen zu ausgewählten Bereichen der Automobilindustrie. Das letzte stammt von Anfang Oktober. Und da rechnen Sie einfach mal vor, dass die gegenwärtige Autokrise, die Sie da feststellen, global in den letzten Jahren 700 Milliarden Euro gekostet hat. 700 Milliarden, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ist natürlich auch gleich von der Presse zitiert worden. Was ist denn da los? Das scheint ja ein Riesenverlustunternehmen geworden zu sein, das Autobauen.
Das weltweite Autogeschäft ist gemeint. Und das weltweite Autogeschäft ist bewusst zerstört worden von dem US-Präsidenten Donald Trump, indem er China gezwungen hat, mit Zöllen auch für deutsche Autos, die in Amerika produziert werden oder in China verkauft werden sollen, auf seine Forderungen einzugehen. Diese Zollgeschichte, diese Zollkriege gehen weiter und die haben dazu geführt, dass ein riesen Wachstumsmarkt China abgebrochen ist. China läuft mit mehr als 10% im Minus. Das heißt, dort sind Kapazitäten installiert von Zulieferern, von Autobauern, die nicht ausgelastet sind und deshalb hohe Verluste mitbringen. Und mit China, das ist der größte Markt der Welt, werden natürlich die anderen Automärkte auch nach unten gedrückt. Und bis sich dieses Problem gelöst hat mit USA, mit diesen Zollkriegen, gehen wir davon aus, dass es mindestens noch ein halbes Jahr dauert. Und bis sich das dann wieder alles erholt hat und wieder auf seinen alten Wachstumskurs aufschwingt, wird es 2023, 2024, 2025 sein. Und wenn man jetzt die Differenz nimmt zu dem, was gewesen wäre ohne den Präsidenten Trump und dem, was ist mit dem Präsidenten Trump, dann kommt man auf 30 bis 35 Millionen Fahrzeuge, die nicht gebaut werden und nicht verkauft werden. Also Wohlfahrtseffekte, die ausfallen, Umsatz, der ausfällt, Mitarbeiter, die nicht beschäftigt werden mit diesen 35 Millionen, wenn man pro Fahrzeug 20.000 Euro annimmt, was eher gering ist, sind sie bei 700 Milliarden, der doppelte Staatshaushalt für 2 Jahre, der Staatshaushalt der Bundesrepublik Deutschland.
Ist aber gut fürs Klima, oder? Wenn weniger Autos
gebaut werden. Nein, das ist nicht gut fürs Klima. Das ist eher schlecht fürs Klima. Denn es ist ja nicht so, dass das Auto per se der Feind des Klimas ist, sondern der Feind des Klimas ist ein schlechtes Auto, ein Auto mit vielen CO2-Emissionen. Und die Autobauer, gerade in China, China ist das Vorbildland für die Elektromobilität und eben nicht Amerika. Also jedes Auto, was in Amerika verkauft wird, ist ein schädliches Auto. Jedes Auto, was in China verkauft wird, hat gute Chancen, ein CO2-neutrales Fahrzeug zu sein. Also dadurch, dass er China zerstört hat oder versucht zu zerstören und seine eigene Welt aufbaut, hilft er auch nicht dem Klima. Donald Trump.
Welche Bedeutung hat denn dieser chinesische Markt, nicht nur weltweit, sondern ganz besonders auch bezogen auf die deutschen Autobauer, die da ja auch stark investiert sind, insbesondere VW? Es heißt, dass VWs Liebe zum E-Auto nicht so sehr von der Kanzlerin oder den Grünen inspiriert worden ist, sondern vor allem von den Geschäftsaussichten in China.
Absolut. Wer in China nicht unterwegs ist und nicht gut ist, ist nicht im Autogeschäft. Das ist der größte Markt der Welt. Er wird immer noch weiter wachsen. Der Bedarf in China ist bei weitem noch nicht gedeckt im Vergleich zu Amerika. Und China hat umgesteuert vor einigen Jahren, dass China gesagt hat, wir wissen, dass wir die Umwelt sehr stark belasten. Wir wollen weg davon, weil es schädlich ist für die Bevölkerung, weil die Eliten aus China weggehen mit diesen schlechten Umweltbedingungen in Peking und in anderen Städten. Und deshalb ist man zum Elektroauto gekommen und steuert rigoros um. Und jeder, der das nicht macht, verliert den Markt China. Und wenn er den Markt China verloren hat, dann hat er das Weltgeschäft verloren. Die deutschen Autobauer verkaufen derzeit etwa 40% ihrer Neuwagen in China. Das heißt, unser Wohlstand in Deutschland, der hängt von China ab. China gibt uns Vermögen. China gibt uns Einkommen. Und das, was wir oft in der Presse hören, ist, dass die Chinesen, wenn man jetzt diese neue Seidenstraße betrachten, nichts anderes im Kopf haben, als hegemonistisch Europa zu versklaven.
Ein riesiges Infrastrukturprojekt, was Transportmöglichkeiten, Häfen, Rohstoffe, absolut. Afrika, also fast die halbe Welt umfasst.
Ja, absolut. Und wir könnten damit beide gewinnen. Handel heißt, dass nicht einer gewinnt, sondern dass beide gewinnen, wenn man es vernünftig anstellt. Und die Chinesen sind eigentlich sehr offen für Deutschland. In China gibt es viele Dinge, die muss man ankreiden, die muss man extrem ankreiden. Aber man muss versuchen, ein System zu finden und ein Abkommen zu finden, dass sich China in diesen Dingen ändern. Und ich glaube, das wird sein. Demokratische Prozesse werden für das Land sehr wichtig werden, wenn es sich weiterentwickeln will. Auf der anderen Seite ist es wichtig für uns, wenn wir in die Zukunft gehen wollen, unseren Wohlstand erhalten wollen und ausbauen wollen und auch die Umweltqualität verbessern wollen, mit China zusammenzuarbeiten.
Also von diesen Hoffnungen, dass China eine demokratische Entwicklung nehmen könnte, da darf man ein großes Fragezeichen setzen. Im Augenblick scheint es ja eher umgekehrt zu sein, dass es ein Staat wird à la 1984 mit sozialem Ranking, mit totaler Überwachung, mit künstlicher Intelligenz und Millionen von Kameras. Ist eigentlich jeder Chinese praktisch in einem Gefängnis So wird es gesehen.
Das ist eine Sicht der Dinge. Unsere in meiner Universität sind die größte Universität Chinas die größte chinesische Universität außerhalb von China. Wir haben mehr als 1000 chinesische Studenten. Und wenn ich mit denen rede, sagen die mir zum Teil was anderes. China war ein Entwicklungsland. Den Chinesen geht es heute gut. Wenn sie heute nach Peking und nach Shanghai kommen und es mit Duisburg vergleichen, da haben sie in Duisburg den Eindruck am Bahnhof, der Zweite Weltkrieg ist noch nicht zu Ende. In China haben sie den Eindruck, sie sind in einer völlig neuen Welt. Jetzt muss man gucken, wie das ist mit der Überwachung, wie das ist mit dem Social Ranking System, wie das ist mit Kriminalität und Freiheit, um das in den Ausgleich zu bringen. Schauen Sie, meine Studenten sagen mir, als in Hamburg der Weltwirtschaftsgipfel war und die Proteste weltweit um die Bilder gelaufen sind, hat kein Mensch in China gesagt, die Deutschen versklaven die Protestierenden, sondern überall gingen die Medienmeldungen dorthin. Das sind Terroristen unterwegs, die den Weltwirtschaftsgipfel in Hamburg zerstören wollen. Die Chinesen sagen mir, warum ist es damals so gewesen und warum sagt ihr heute, dass wir Chinesen in Hongkong als extreme Kapitalisten auftreten? Die Chinesen sagen mir, Hongkong, die Stadt Hongkong oder das Gebiet Hongkong zahlt bis heute keinen einzigen Cent oder Dollar oder Renminbi Steuern an die Staatsregierung im Vergleich zum Beispiel zu Shanghai. Also man muss beide Dinge sich anschauen und nicht einfach sagen, China ist schlecht, China ist böse, China hat Kameras, mit China wollen wir nichts zu tun haben. Das ist falsch.
In einem können wir uns absolut sicher sein, die Chinesen können Technologie. Niemand hätte sich vor ein paar Jahren vorstellen können, dass die beiden Platzhirsche Apple und Samsung im Handybereich plötzlich Konkurrenz von einer Firma namens Huawei, und das ist noch nicht mal richtig ausgesprochen,
Huawei
bekommen.
Huawei sagen
Chinesen. Huawei. Gut. Ja. Kommt das nächste Auto möglicherweise auch aus China? Ja, also ich meine, wir sind die Champions in Sachen Verbrenner und Verbrennertechnologie. Wir können unsere Autos noch hochrüsten mit Assistenzsystemen, mit ganz, ganz vielen Elektromotoren, die einem irgendwas Bequemes da verschaffen, was die Sitzposition oder die Lüfter angeht oder was auch immer. Wir rüsten diese Autos, die wir haben, immer weiter auf, aber wir entwickeln sie nicht wirklich weiter. Wahrscheinlich ist man da irgendwann auch mal an einen Endpunkt gekommen. Und der nächste Sprung ist dann eben das E-Auto. Eine vollkommen andere Technologie.
Ja, absolut.
Können wir die Champions sein oder werden es die Chinesen sein?
Ich glaube, es geht nicht darum, dass die Chinesen oder die Deutschen die Champions sind, sondern es geht darum, dass man zusammenarbeitet und sich gemeinsam weiterentwickelt. Und nehmen Sie diesen Konzern Geely. Ein chinesischer Konzern, der von einem Herrn Li gegründet worden ist und der mittlerweile 10% des Aktienkapitals von Daimler hat und dem Volvo Cars gehört, also Volvo PKW. Volvo ist unter Ford vor die Hunde gegangen. Heute ist Volvo ein hocherfolgreiches Unternehmen, weil der Herr Li verstanden hat, dass es in Schweden hochintelligente Ingenieure gibt und die Ingenieursqualitäten hervorragend zu seinem Unternehmen passen. So muss man sich die Zusammenarbeiten vorstellen. Das, was wir heute machen in Berlin, dass der Wirtschaftsminister Altmaier Milliarden an Steuergeldern ausgibt, um nur das nachzubauen, was die Chinesen und die Koreaner heute können, ist falsch.
Also die deutsche Regierung möchte in Batterien investieren, in Batterieforschung, denn die Batteriezelle ist der Kern des Elektroautos. Wenn man da den Anschluss verpasst, dann hat man ihn komplett verpasst.
Ja. Und er redet nur von Zellen und will die Zellproduktion machen. Jetzt muss man sich angucken, wie eine Zelle aussieht. Die Produktion der Zelle ist hochautomatisiert, also Arbeitsplätze gibt es schon gar keine. Ein Zellhersteller aus China fängt jetzt in Erfurt an. Die heißen CATL. Das heißt, wir bauen mit Steuergeld irgendwas nach, was andere schon vor 5 Jahren hochindustrialisiert gemacht haben. Was wir machen könnten, der Wert von einer Zelle, von der Batteriezelle, hängt nur zu 20% von der Produktion ab. 80% ist Kathodenmaterial, Anodenmaterial und Elektrolyte. Das sind wertvolle Rohstoffe mit verbaut. Und da geht's darum, diese Materialien zu verbessern. Da kann die BASF und ist der BASF dabei, Kathodenmaterial zu verbessern? Warum in Gottes Namen setzt sich die deutsche Bundesregierung nicht mit den Chinesen zusammen und macht ein gemeinschaftliches Forschungsprogramm, das beide auf ihren Stärken aufbauen können und die weiterentwickeln? Warum im Gottes Willen versucht man jetzt, China zu imitieren und wird dann eher mit viel Steuergeld auf der Verliererseite stehen?
Ist das so ein Traum von Ihnen, eine Idee, oder ist da auch Konkretes schon dahinter?
Also wir kennen chinesische Unternehmen, wir schätzen chinesische Unternehmen und wir glauben, dass chinesische Unternehmen mit deutschen Unternehmen gut zusammenarbeiten könnten. Das sieht man zum Beispiel bei diesen ganzen Zellherstellern, CATL. CATL ist nach Deutschland gekommen, nicht nach Polen. Die anderen, die Koreaner, sind nach Polen gekommen, hat dort seine Produktion aufgebaut. Wir durften mit den Chefs von denen reden. Die sind hoch dran interessiert, gemeinsam Dinge weiterzuwinkeln. Es geht also nicht darum, wer ist besser und sich gegenseitig übertrumpfen zu wollen, sondern es geht darum, ein System zu finden, eine Möglichkeit zu finden, dass die Stärken von beiden zusammengeführt werden und man dann viel Wohlstand für die Menschen erzeugen kann.
Herr Dudenhöffer, die Akzeptanz für das Elektroauto, die steigt, aber sie steigt langsam, viel langsamer, als man sich das ursprünglich mal vorgenommen hat. Warum wollen die Deutschen eigentlich nicht so richtig Elektroauto fahren?
Gut, die Deutschen kennen es ja wenig. Wenn man jemand was Neues gibt und er kennt es nicht und man weiß dann, dass das Elektroauto meinetwegen nur 200 Kilometer Reichweite hat, dass es sehr teuer ist, dass man einen Stromanschluss braucht, dass vielleicht keine Ladestation zur Verfügung steht, dann wird man jemanden nicht schnell überzeugen können, so ein Auto zu fahren. Wir haben in der Uni vor 4-5 Jahren ein Experiment gemacht, haben wir Leute eingeladen, 800 oder 700 Leute waren es damals, und haben die gefragt, was haltet ihr von Elektroautos, und 95% hat gesagt, Schrott wollen wir nicht, brauchen wir nicht, ist nicht marktfähig, ist keine Lösung für uns. Und dann musste jeder von denen 3 Elektroautos fahren und auch mal laden. Dann haben wir die nochmal gefragt und dann haben 40% von denen gesagt, ach, das ist eigentlich gar nicht schlecht, das hat mir ja Spaß gemacht. Ich möchte mehr davon wissen und ich würde mich für interessieren. Also Sie sehen, wenn man den Menschen die Dinge zeigt, wie sie funktionieren und sie sich eine eigene Meinung bilden können, dann sind sie offen. Und das haben wir bisher bei der Elektromobilität in Deutschland sträflich vernachlässigt.
Einer der letzten Konvertiten und einer der berühmtesten ist Walter Röhrl, der frühere Rallye-Fahrer, der ist auch Werksfahrer bei Porsche. Porsche baut jetzt so ein Auto mit Elektromotor. Und da gibt es einen Test von ihm, wo er sagt, also ich halte ja nichts viel von den Dingern, aber ich fahre das jetzt mal trotzdem. Ja. Dann fährt er es und hinterher sagt er, boah, das war richtig, richtig toll. Braucht es solche Vorbilder? Braucht es auch solche Emotionen?
Es braucht Emotionen, das Elektroauto ohne Emotionen, weil Auto ohne Emotionen funktioniert nicht. Das beste Beispiel ist Tesla. Also die Tesla-Fahrer sind verrückt nach Tesla. Wir müssen gucken, dass die Emotion drin ist. Und das kann man auch machen durch die Dynamik des Fahrzeuges, ohne jetzt gleich den Lärm mitzuliefern und die Abgase mitzuliefern, die Verbrennungsmotoren machen. Also es braucht Vorbilder, aber es braucht noch mehr Möglichkeiten, damit Menschen sich mit eigenen Erfahrungen mit den Elektroautos anfreunden können. Deshalb hatten wir so ein Carsharing-Projekt gemacht, nur mit Elektroautos. Deshalb glauben wir, dass es vernünftig wäre, wenn die Bundesregierung statt jetzt Firmenwagen noch mehr Geld zu geben, Steuererleichterungen zu geben und ein paar zu verkaufen, dass es viel besser wäre, wenn sie zum Beispiel eine Quote für die großen Vermieter einführen würden, dass die entsprechende Anzahl von Elektroautos haben, dann würden die Menschen dort bei den Vermietern Elektroautos fahren, die würden nach einem halben Jahr wieder verkauft, als gebraucht in den Markt kommen, dann würden das beflügeln und man könnte es machen, ohne dass die 90-jährige Oma von ihrer Rente die Steuern bezahlt, ihren Teil ihrer Steuern nimmt, um den Firmenwagenfahrern dann das Elektroauto zu ermöglichen.
Es gibt aber auch weiterhin viele Vorbehalte gegen das Elektroauto. Klassischen sind A, in der Produktion verbraucht es zu viel Energie, die Rohstoffe, die zu gewinnen, verursachen enorme Umweltkosten und später weiß man nicht, wie man die Dinger entsorgen soll. Und ohnehin muss so ein Ding permanent an die Steckdose und das dauert dann Ewigkeiten, bis die Batterie wieder voll ist. Sind diese Argumente gegen das Elektroauto mittlerweile durch die technische Entwicklung außer Kraft gesetzt worden oder haben sie weiterhin Gültigkeit Ihrer Ansicht nach?
Nein, also viele sind Märchen und Mythen. Deutschland ist das Land der Dichter und Denker und Bedenkenträger. Also wenn eine neue Technologie kommt, sind die meisten Bedenken natürlich zuerst an erster Stelle. Man kann systematisch die verschiedenen Punkte nehmen. Die Rohstoffe, die man braucht, die seltenen Erden, Lithium, Kobalt, Nickel. Das war so, dass die menschenunwürdig abgebaut worden sind im Kongo und anderen Ländern. Mittlerweile sind die deutschen Autobauer dabei, nur noch Zellen einzukaufen, bei denen nachgewiesen ist, dass die Materialien, die Rohstoffe, Lithium, Kobalt und die Sachen, die dann reinkommen, die verarbeitet werden, menschenwürdig abgebaut werden. Da gibt's also TÜVs, die das überprüfen. Zum Zweiten ist es so, dass bei den Elektroautos die Batterien bei den deutschen Autobauern heute, diese Zellen, alle mit null CO2-Strom produziert werden. Auch das verlangen die deutschen Autobauer, weil sie sich nicht mit einer Mogelpackung mehr vor die Kunden wagen. Das heißt, das Elektroauto, das wir ab morgen oder übermorgen dann zur Verfügung haben, ist wirklich ein CO2-neutrales. Und dann kommt noch das Dritte dazu. Das Dritte ist die Ladezeiten. Man versucht, ein Gleichgewicht zu finden mit Reichweite und Ladezeiten, und VW macht zum Beispiel die Strategie, die wir für gut halten, dass man sagt, man baut ein Auto, was 300 Kilometer Reichweite hat. Da komme ich im Alltag überall hin, und ein Schnellladestationsnetz, so wie es Elon Musk gemacht hat mit seinem Tesla, dass ich in 20 Minuten wieder 80% der Energie in der Batterie habe, und dann kann ich auch bequem größere Entfernungen überbrücken, und dann habe ich eigentlich sowas, was das Elektroauto für jeden als attraktives Fahrzeug vorstellbar macht.
Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb eine so kleine Firma wie Tesla aus Kalifornien ein Schnellladesystem aufbauen kann, auch hier in Deutschland, und die deutschen Autobauer haben damit Schwierigkeiten und die Bundesregierung auch? Also warum können die Amerikaner das und die anderen nicht?
Das ist wirklich eine gute Frage. Das liegt an diesem Typ, an diesem verrückten Elon Musk, der eben halt alles ausprobiert, aber auch Dinge zu Ende denkt. Und es hängt natürlich auch daran, dass er mit einem leeren Tisch gestartet ist und nicht mit einer großen Fabrik, wo er Verbrennungsmotoren baut, an denen man dann festhalten will. Die Innovationsfähigkeit von diesem Musk ist wirklich beachtlich. Permanent kommt er mit neuen Verbesserungen. Zum Beispiel beim Elektromotor kann man jetzt Magnete mit diesem Halbach-Effekt, heißt das, aneinander anordnen. Das geht schwer. Auch das hat er wieder gemacht fürs Model 3, und damit hat er noch effizientere Elektromotoren als die anderen. Also das ist diese Persönlichkeit, der Dinge nach vorne treibt, die einfach spannend sind, genauso wie mit seiner Röhre, die er da bauen will. Da hat er einen Wettbewerb ausgeschrieben, und das sind Studenten der Technischen Universität
München. Das ist so eine Art Rohrpostsystem, wo man allerdings nicht Briefe verschickt, sondern Menschen, Passagiere.
Ja, Menschen werden durch die Gegend geschossen. Und Studenten der Universität München, der Technischen Universität München, sind da mit dabei in diesem Rennen. Und das ist fantastisch zu sehen, wie da Innovationsgeist an Unis dann auch wieder geweckt wird für neue Ideen und nicht einfach die letzten 3% beim Verbrennungsmotor noch rauszuholen.
Ferdinand Dudenhöffer, Autoprofessor oder schlicht auch Autopapst. Wir wollten eigentlich auch ein bisschen über Leben und Werk reden, aber wir reden doch sehr über die Zukunft, denn das ist ja auch das, was die Menschen tatsächlich immer wieder begeistert. Also kommen wir zum nächsten Zukunftsthema. Autonomes Fahren. Glauben Sie, dass Sie irgendwann mal beglückt in so ein Auto einsteigen, sich vielleicht ein Gedichtband von Goethe zur Hand nehmen und damit durch Bochum fahren?
Also durch Bochum kann ich mir das jetzt schlecht vorstellen in meinem Alter. Ich kann mir es aber gut vorstellen in Shanghai und in Peking. Also China wird das sehr schnell in den Markt bringen. Huawei oder Huawei, wie man manchmal dazu sagt, da sind Technologieführer in diesen Dingen. China wird nach meiner Einschätzung Technologieführer weltweit sein und damit auch das autonome Fahren sehr schnell auf die Straße bringen. Wir sind mit unseren Vorschriften da einfach zu langsam. Also 10 Jahre nach China werden wir es in Bochum haben. Vielleicht erlebe ich es noch, dann würde ich mich freuen.
Gibt es eigentlich noch neben den Autos etwas, was Ihnen Spaß macht, was Ihnen Freude macht? Irgendein Hobby? Lesen Sie gerne? Sammeln Sie Briefmarken? Gehen Sie spazieren? Irgendwas?
Ja. Es kommt so eine Leere.
Jetzt kommt die Leere. Aber ich meine, wenn Sie denn tatsächlich in Rente gehen, dann müssen Sie, also wenn Sie nicht nur
deshalb will Professor ich in die sein Rente wollen. Gehen.
Ich verstehe das schon, aber Ihre Frau will ja auch nicht, dass Sie die ganze Zeit zu Hause sitzen.
Das ist mein Problem.
So wie Loriot, Papa Ante Portas.
Ja, also, das erzählt die mir jeden Tag, und deshalb versuche ich jetzt was zu finden, was auch in der nächsten Zeit noch hält. Ganz, ganz lustig. Da gibt's eine private Hochschule, die heißt FOM, mit denen hatte ich vor ein paar Tagen geredet. Und da war der Gründer mit dabei, der hat mir erzählt, er hat sich vorgenommen, mit 95 dann in Rente zu gehen, aber er ist dabei, das nochmal zu überlegen. Und ich fand den Mann unendlich sympathisch und so ein bisschen sympathisch fand er mich auch. Von daher glaube ich, immer wo eine Tür zugeht, geht irgendwo auch eine Tür auf. Ich muss die nur finden.
Sie sind ja unter Journalisten, ich darf das ruhig so sagen, ich bin ja auch einer, ziemlich beliebt, weil Sie praktisch immer erreichbar sind. Wenn man eine Mail an Ferdinand Duddenhöfer schreibt, dann wird die sofort beantwortet. Sie sind leicht am Telefon zu bekommen. Es gibt kaum einen Professor in Deutschland, der diese Qualität hat. Wie machen Sie das? Können Sie Multitasking, also nebenbei Studien arbeiten und
ich hab ein Handy
parallel dazu und Presseanfragen?
Also so viel sind es dann auch wieder nicht. Und wenn einem Dinge wichtig sind, von denen man überzeugt ist, dann nimmt man sich auch Zeit, diese Dinge zu erläutern. Wenn jemand das nicht macht, ist das nicht mein Problem.
Wann haben Sie entdeckt, dass Sie so ein Autoerklärer sind? Das ist ja auch so ein Talent. Oh Gott. Das muss man irgendwie erspüren. Das gibt's ja nicht als Berufsbeschreibung. Ich kann Autos und Autowelt erklären.
Ich weiß wirklich nicht, ob ich dich so gut erklären kann. Und ich bin auch kein Car-Guy oder wie man das so nennt, also so ein Autoverrückter, sondern eigentlich mehr so ein verkappter Ökonom, der dann irgendwann zu den Autos gekommen ist und versucht, beides so zusammenzubringen und mit seinen Modellchen aus der Ökonomie versucht, das Autogeschäft zu verstehen. Und weil das dann für meine Studenten leichter verstehbar ist und weil die dann länger im Vorlesungsraum bleiben, wenn man es ein bisschen kürzer und angenehmer macht, als wenn man es zu theoretisch macht, glaube ich, bin ich jetzt halt so, wie ich bin und mache das.
Sie testen das vorher im Seminarraum aus und dann...
Ja, also das merkt man ja im Seminarraum oder im Vorlesungsraum. Wenn der immer Lehrer wird, weiß man, dass man einen Fehler macht. Manche Kollegen meinen, wenn er immer Lehrer wird, macht man was Gutes, weil dann wird man die wahre Wissenschaft entdecken. Ich glaube, es ist der Gegenteil davon.
Gibt es irgendein Thema, was Sie liegen gelassen haben, wo Sie sagten, Mensch, das hätte ich eigentlich noch mal intensiver bearbeiten müssen und das fehlt mir jetzt, vielleicht mache ich es jetzt, wo ich ein bisschen mehr Zeit bekomme?
Also man hat jeden Tag Themen, unsere Themen sind auch so ein bisschen, muss man ganz klar sagen, aus der Aktualität getrieben. Also wenn jetzt morgen irgendwo irgendwas auftritt, was spannend ist, dann gucken wir uns das an. Und von daher bin ich absolut sicher, dass es auch in der nächsten Zeit noch tausende von Themen gibt, die mich beschäftigen werden. In welcher Form, das wird man dann sehen, mit welchem Vertrag, das wird man auch sehen, aber ich habe diesen Menschen kennengelernt, der mit 95 noch nicht in die Rente gehen will und verantwortlich ist für diese Hochschule. Und vielleicht komme ich mit dem näher zusammen.
Sie werden auf der Straße schon mal erkannt, nicht?
Manchmal, ja.
Mit Ihrem Gesicht, ja. Häufig in den Talkshows. Ja. Was fragen Sie die Leute so? Welches Auto soll ich mir kaufen, Herr Duddenhöfer?
Ja. Das ist lieb gemeint und nett von den Leuten.
Und dann
Leuten.
Sagen Sie, rechnen Sie lieber erstmal nach, ich bin Ökonom, jetzt ja, schauen Sie sich den Vertrag an.
Nee. Also meine Antwort ist dann halt, die sollen sich das kaufen, was ihnen am meisten gefällt und nicht auf irgendwelche Experten dann hören. Aber Elektroautos wären schon ganz gut.
Muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man ein Auto fährt? Klimascham, das ist so eine aktuelle Geschichte durch Greta Thunberg. Wir trauen uns nicht mehr zu fliegen. Wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns ins Auto setzen. Eigentlich macht das alles gar keinen richtigen Spaß mehr. Man denkt immer an die Umwelt, an CO2, an die Stickoxide, an den Feinstaub, an all das, was wir da in die Umwelt abgeben. Das sind ja alles Kosten, die noch nicht so richtig eingerechnet sind. Muss man sich da unwohl fühlen?
Ich glaube, als Autofahrer, ich fühle mich jedenfalls nicht unwohl. Ich fühle mich auch nicht unwohl, wenn ich fliege. Ich glaube aber, es muss dahin gehen, dass wir Systeme und Technologien finden, die uns beides erlauben. Die individuelle Mobilität zu verbinden mit der Klimaverträglichkeit. Wir haben nur einen Planeten, das ist machbar. Die Ingenieure zeigen uns das schon seit Tausenden von Jahren, dass das funktioniert. Die Menschheit ist erfinderisch, deshalb müssen wir versuchen, das zusammenzubringen. Also eine Welt, bei der man sagt, wir bewegen uns nicht mehr, nur weil wir das Klima retten wollen, ist eine falsche Welt. Es gibt die Möglichkeit, das zu verbinden und wir sollten dafür kämpfen, dass es verbunden wird.
Werden Sie sich von der Autoindustrie anheuern lassen?
Nee, und wer nimmt denn dann 68-Jährigen?
Ich weiß nicht, als Seniorberater, sowas gibt es ja. Unter Politikern ist das ja manchmal beliebt.
Ja gut,
die Politiker, nutzen dann ihr Netzwerk und halten die Hand auf.
Ja, nee. Schauen Sie, Berater, wenn Sie Berater sind irgendwo und irgendwo angestellt sind, dann verlieren Sie was Sie in der Uni haben. Das ist ihre Freiheit. Sie dürfen das sagen, sie dürfen das denken, von dem sie überzeugt sind. Und nur dann werden sie glaubwürdig.
Was halten Sie vom Fahrrad?
Ich fahre jetzt nicht Fahrrad, aber diese Elektroräder finde ich prima. Ich bin lieber zu Fuß unterwegs, das macht mir sehr viel Spaß. Da kriegt man einen freien Kopf. Also ich laufe gern auch mal 5-6 Kilometer und muss nicht immer mit dem Bus oder mit der Trambahn da unterwegs sein. Fahrrad ist jetzt nicht ganz mein Ding.
Sagt Ferdinand Dudenhöfer. Vielen Dank für dieses Interview.
Ich bedanke mich.